herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan.
Ja, ihr habt's gehört, wir haben ein neues Intro. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich mache das nicht allein hier, das Ganze. Mert ist auch mit dabei. Mert, wie geht's dir?
Mir geht es gut. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
Ja, Mert, ich habe einen Ohrwurm von unserem fantastischen Intro. Deswegen geht's mir natürlich sehr, sehr gut. Das macht gute Laune und macht Hunger auf mehr. Hunger auf mehr, Mert. Und auf was? Auf die Bundesliga. Ja. Jawohl, es gab wieder einen Spieltag. Es gab was in der Premier League auch zu bestaunen. Und wir sprechen über Jogi Löw und seine Nominierung für die nächsten Länderspiele in der Nations League. Ja, und Mert, wie es so schön ist, du darfst dir heute aussuchen, mit welchem Spiel wir beginnen.
Ja, geil, ich freue mich. Geile Themen heute auf jeden Fall, da kann man einiges sagen. Ich würde mal vorschlagen, wir fangen direkt mal mit dem Spiel an, das am Freitag war, und zwar Bremen gegen Wolfsburg. Und Bremen gewinnt zu Hause 2-0.
Ja, Bremen gewinnt zu Hause 2-0, hast du richtig vorgelesen, kann ich schon mal sagen. Ja, Bremen schließt da an, wo sie in den letzten Wochen aufgehört haben. Starke Form und Heimsieg natürlich wichtig gegen die Wölfe. Und da wird es jetzt nach dem anfänglich guten Start, ist es eigentlich so gekommen, wie wir es gesagt haben. Jetzt stehen sie ein bisschen vor Problemen.
Ja, das stimmt. Wolfsburg hat jetzt, ja, anfangs sind sie gut gestartet, jetzt haben sie leichte Probleme und Bremen macht sich immer mehr. Ich habe ja vergangene Folge schon angesprochen, dass sie auf mich sehr stabil wirken. Jetzt sind sie auf Platz 4 mit 14 Punkten, 3 Punkte hinter der Tabellenspitze. Und ja, Bremen baut seine Serie auch aus und bleibt im 16. Heimspiel auch unter Florian Kohfeldt ungeschlagen. Und Klaassen und Eggestein haben sich da in die Torschützenliste eingetragen. Und Pizza hatte auch wieder eine Rolle, und zwar hat er eine Vorlage gegeben. Steckt einmal gut durch.
Hat geliefert, ne?
Ja,
hat war geliefert. War pünktlich und hat geliefert. So ja, stellt man sich das beim Pizzaservice vor. Ja, habe ich nicht rausgehauen jetzt.
Ja, ich bin wirklich gespannt, weil, wo die Reise für Bremen auch hingeht, ob da wirklich das internationale Geschäft ja, zum Greifen nah ist am Ende der Saison. Das werden wir sehen. Aber wir können ja jetzt mal weitermachen mit dem nächsten Spiel. Das darfst du dir gerne mal aussuchen.
Ja, da, du. Ich mag Düsseldorf gegen Schalke kurz mal erwähnen. Hier 0-2. Ja, Düsseldorf lässt jetzt doch schon mal ein paar Punkte liegen. Schalke, ja, dein Team hat jetzt den zweiten Sieg in Folge eingeheimst. McKennie fällt mir da direkt mal ein, hat für den Sieg in der Champions League gesorgt, Auswärtssieg bei Lok Moskau.
Ja.
Da hat Benedikt Höwedes aber sowas von verdutzt aus der Wäsche geguckt. Und jetzt tütet er den nächsten Sieg praktisch ein in der Bundesliga. Also da ist der Knoten geplatzt bei Dominik Tedesco.
Ja, langsam läuft's. Nach 5 Niederlagen jetzt 2 Siege in der,
ganz,
in der
ganz
Liga.
Ganz, ganz wichtig für Schalke.
Ganz wichtig. Unter der Woche auch, hast du es ja gesagt, auch in der Champions League gewonnen. McKennie liefert momentan. Erstes Tor in der Champions League, erstes Tor in der Bundesliga. Ja, läuft für Schalke momentan ganz gut. Und Düsseldorf strauchelt ein wenig, haben jetzt nur einen Punkt aus den letzten 4 Spielen. Und ja, aber die sind sicher, wie gesagt, haben wir schon öfter angesprochen, die sind sich auch, glaube ich, sicher, dass das da im Abstiegskampf
schwer wird.
Schwer wird und ja.
Ja, auf dem vorletzten Tabellenplatz jetzt. Na. Ja, machen wir weiter. Ja, das Team, was ich in den letzten Wochen stark kritisiert habe und ja auch immer noch kritisiere natürlich, aber Hannover 96 hat zu Hause gepunktet gegen Stuttgart, war gleichbedeutend mit dem Ende von Taifun Korkut. 3-1 hat Hannover gewonnen, ziemlich überzeugenden Auftritt hingelegt, obwohl Mario Gomez stark performt hat bei Stuttgart. Ja, deutlicher Heimsieg und wie gesagt, das Ende von Taifun Korkut. Ich habe es dir am Freitag noch gesagt. Er hat mich ein bisschen geärgert, dass ich das dann nicht laut kundgetan habe auf unseren Social-Media-Kanälen, dass das wohl das baldige Ende geben wird für Korkut, weil Stuttgart diesmal nicht so lange wartet, bis da gehandelt wird. Und so ist es dann gekommen.
Ja, der erste Verein, der die Reißleine zieht, der erste Trainer muss seinen Platz räumen. Und für Hannover war es jetzt der erste Saisonsieg und Bobby Wood hat direkt den Doppelpack gemacht mit dem Kopf. Und ja, Stuttgart hat reagiert. Stuttgart, du hast es ja schon angesprochen, ich wollte es gerade noch erwähnen, dass du mich Freitag schon gesagt, dass du nämlich Freitag schon gesagt hast, dass ja, Korkut der Erste ist. Und so war es dann auch. Und ist schon witzig, weil ja,
Mensch, da hätten wir uns ja mal vorher absprechen können, dann hättest du es nur erwähnen brauchen, dann wäre das jetzt nicht so komisch rübergekommen.
Naja, auf jeden Fall hat, was komisch rübergekommen ist, war auch nämlich Reschkes Aussage nach dem Spiel, weil da hat er nämlich gesagt, dass die Trainerfrage nicht gestellt wird, kurz nach dem Abpfiff. Und am nächsten Tag musste Korkut dann gehen.
Ja, Mert, die wird nicht gefragt. An diesem Tag hat er sich die nicht gefragt. Und ja, morgens hat er Cornflakes gezählt. Und ich habe gehört, wenn man in Stuttgart da ungerade noch die übrigen Cornflakes hat, dann fliegt der Trainer und so ist es gekommen. Taifun Korkut ist weg. Und der Präsident hat auch noch was gesagt vom VfB Stuttgart, auch ganz interessant zu dem Thema. Es gibt, glaube ich, keinen Präsidenten oder Sportvorstand, der sich vornimmt, wenn er einen Trainer verpflichtet, dass es eine langfristige Zusammenarbeit gibt. Also das ist natürlich eine handfeste Aussage, ja, für einen Verein, der auf Tabellenplatz 18 steht.
Das ist schon frech, muss man sagen.
Ja, also VfB-Präsident Dietrich, wer ihn jetzt noch nicht kennt, ich kannte ihn auch nicht vorher. Aber ja, starke Aussage von diesem Mann.
Was
Ja,
glaubst du
bin
denn? Was
ich
glaubst du
gespannt.
denn, wer da jetzt als nächstes kommt? Könnte Hasenhüttl war da wohl im Gespräch. Weinziel geistert da auch rum.
Ja, da ich ja glaube, dass nicht Weinziel beim HSV in den Startlöchern steht, sondern Roger Schmidt, sage ich, dass das ja, Weinziel sein wird, der in
Okay.
Stuttgart anheuert. Weil Hasenhüttl könnte ich mir nicht vorstellen. Ich meine, der hat in Leipzig gute Arbeit geleistet und wird sicherlich noch ein besseres Angebot bekommen. Sondiert da auch noch den Markt, so wie ich informiert bin. Und deswegen glaube ich da an Weinziel. Wie siehst du das denn?
Ja, kann auch gut möglich sein, sehe ich auch so, da.
Oder Gisdol, Stuttgarter Vergangenheit vielleicht.
Oh, das kann natürlich auch sein, den hatte ich jetzt nicht auf der Rechnung, aber zu Hasenhüttl muss ich sagen, ich glaube, der schielt da ein bisschen Richtung Leverkusen, weil Heiko Herrlichs Stuhl ist da auch nicht da bombenfest und die haben jetzt auch nur wieder 0-0 gespielt gegen Freiburg. Für Leverkusen ja eindeutig zu wenig, aber ja, Rudi Völler stellt die Trainerfrage da wohl noch nicht.
Ja.
Dabei ist, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und werde das auf jeden Fall beobachten, wer da als nächstes bei Stuttgart anheuert. Bin ich gespannt da.
Ja, da bin ich auch gespannt und das ist ja super, dass wir hier wieder den Bogen gespannt haben. Ja, Freiburg-Leverkusen 0:0. Ja, eigentlich für Leverkusen viel, viel zu wenig. Das muss man ganz klar sagen. Diesmal konnte Kai Havertz nicht alle retten und es ist beim 0:0 geblieben. Für Freiburg, denke ich, ein Punkt, den sie auf jeden Fall mitnehmen und der denen auf jeden Fall auch gut tut. Machen wir mal weiter mit ja, einem absoluten Kracher am Wochenende. Borussia Dortmund gegen Augsburg 4:3. Ja, da lasse ich dich jetzt mal von alleine. Ich weiß, du bist ja ein bisschen jetzt langsam BVB-Fan. Kannst ja mal ein bisschen loslegen.
Ja, ist auf jeden Fall einiges passiert. Richtig geiles Spiel gewesen. 4-3, 7 Tore in einem Spiel und ich glaube 5 Tore in der zweiten Halbzeit. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, und zwar beim ersten Charakter fange ich mal an. Und zwar Mario Götze hat sein Bundesliga-Debüt gefeiert
Darauf hast du gewartet, ja.
ja,
Das
und
ist.
gleich getroffen zum zwischenzeitlichen 3-2 hat er sicher gemacht, einmal mit links angenommen, mit rechts reingeschoben. Und ja, wer sich da für diesen Jungen nicht freut, der hat den Fußball nie gelegt.
Okay, du zahlst auf jeden Fall den Kaffee später, also.
Ja, und ja, nicht nur Mario Götze war ganz gut an dem Tag, und zwar Sancho hat auch wieder ganz gut gespielt und wieder ein Tor vorbereitet. Mittlerweile ist er ja der Top-Assist-Geber in ganz Europa. Und ja, du hast schon gesagt, der Junge glaubst, dass der nicht lange da beim BVB bleibt. Und ja, BVB hat gleich mal, glaube ich, hier reingehört und den Vertrag verlängert mit ihm.
Clever,
Haben sie
das ist
clever
sehr
gemacht,
gut.
ja. Und ja, der dritte im Bunde ist Paco Alcácer, den man da in diesem Spiel erwähnen muss. Und ja, schießt die da bei dieser irren Partie zum Sieg, am Ende noch mit einem überragenden Freistoß, hat mittlerweile jetzt 6 Tore in 81 Spielminuten, also noch
Startelfeinsatz.
kein
Aha.
Startelf-Einsatz und noch keine 90 Minuten insgesamt. Und das trotzdem 6 Tore, das ist schon
Ja,
mal eine Ansage.
das ist eine Hausnummer. Vielleicht ist es eine Hausnummer in Dortmund gerade. Der führt die Torschützenliste an. Ja, macht einen überragenden Job. Und da müssen wir uns jetzt beide auch mal selber auf die. Das mache ich doch mal, Mert. Ich klopfe dir mal auf die Schulter, Junge. Ja, das haben wir angekündigt. Haben wir gesagt, das ist der Spieler, der Borussia Dortmund fehlt. Und bisher macht er das überragend. Da hatten ja alle ein bisschen Angst, dass sie nach dem Abgang von Batshuayi und ja, der Suche im Sommer dann nicht den passenden Stürmer finden. Und das muss man sagen, das ist Paco Alcácer. Komplett, 100%, ja, wie du es eben schon gesagt hast, die Daten sprechen für sich überragend.
Das ist schon krass, ja.
Und ja, da hoffen wir, macht der junge Mann weiter. Hat sich jetzt auch schon geäußert in der Presse, kann sich vorstellen, länger beim BVB zu bleiben. Natürlich, wenn man bisher 81 Minuten gespielt hat und 6 Treffer erzielt hat, da kann man, würde man, glaube ich, überall bleiben wollen. Ja, läuft sehr gut für ihn und ich hoffe, es geht so weiter, natürlich auch für den BVB. Macht die Liga auch spannend, natürlich.
Ja, das ist, glaube ich, das Beste daran, dass die Liga jetzt mal wieder richtig, richtig spannend wird. Und du hast es schon angesprochen, letztes Jahr hatten sie Batman, jetzt haben sie einen Joker. Und wer weiß, was danach kommt. Wer weiß, was danach kommt. Und ja, für Dortmund läuft es mega gut, Tabellenspitze mit 17 Punkten. Aber ja, bei dem Spiel muss man da natürlich noch einen Schwärmer erwähnen, und zwar Finn Bogason. Sein zweites Spiel, vierter Treffer.
Ja,
Hat nicht
absolut.
gereicht für einen Sieg, aber der ist auch gut drauf.
Ja, der ist auch gut drauf. Ja, kriegt wahrscheinlich die Info gerade bei FIFA aktuell. Ja, haben wir am Wochenende noch über bestimmte Filme geredet und jetzt kommst du hier mit der Joker. Thematik natürlich nochmal, das ist natürlich clever von dir. Ja, machen wir weiter. Ein anderer starker Spieler spielt bei Borussia Mönchengladbach und das ist Alassane Plea. Der hat wieder zugeschlagen, mein Lieblingsstürmer, mein neuer,
Ja.
hat wieder genetzt, hat die Bayern abgeschossen. 3:0 für Gladbach bei Bayern München. Und ich weiß, dass du dich natürlich mit diesem Verein beschäftigst, dass du das Spiel analysiert hast. Ich weiß, dass da gleich noch was kommt, weil das hat er mir vorab schon gesagt über einen gewissen Herrn. Da ging ja die Meinung hier auch kontrovers in den Kommentaren etc. immer auseinander. Da wird sich Mert gleich nochmal äußern zu Mats Hummels. Aber erstmal jetzt zum allgemeinen Spiel der Bayern. Mert, bitte.
Also jetzt erstmal allgemein muss man sagen, eine Riesenüberraschung. Gladbach auch ziemlich deutlich und auch völlig verdient 0-3 gewonnen in München. Und ja, Player hast du ja ein bisschen so ins Rampenlicht gerückt bei mir, muss ich sagen. Den hatte ich nicht wirklich auf der Rechnung, aber seitdem du das angesprochen hast, läuft's für ihn. Und ja, hat jetzt mittlerweile 5 Saisontore. Und in der ersten Aktion, also sein Tor macht er halt super. Mit der ersten Chance sicher aus 20 Metern unten rechts neben dem Pfosten. Ganz, ganz stark. Und ja, auch allgemein hat er ganz gute Aktionen. Er hat auch nochmal eine andere Möglichkeit
Also
aus 25
der
Metern.
hat voll eingeschlagen
Der hat völlig, also
als
ich bin,
Neuzugang.
wie gesagt, ich bin komplett überrascht von dem. Vorher auch nichts von dem gehört, aber je öfter ich ihn sehe, desto mehr gefällt er mir, und das ist
Ja,
schon.
der hat ja mit meinem Cousin zusammengespielt bei Nizza, nämlich Mario Balotelli.
Ach, ihr seid verwandt.
Ja,
Aha.
also auf jeden Fall über etliche Stammeslinien. Ja, hat mit Mario Balotelli da zusammengespielt und ja, scheint sich da ein bisschen was abgeguckt zu haben, beziehungsweise hat im letzten Jahr auf jeden Fall ihm auch oft die Scheinwerfer ja, weggenommen und das Licht auf sich selbst gerichtet. Wirklich super Spieler und bestätigt all das, was ich vorher gesehen und gehört habe, schlägt absolut ein und hilft Gladbach auf jeden Fall in diesem Jahr enorm weiter. Und 3:0 bei Bayern München, wer hätte das gedacht? Bayern ist in der Krise, oder?
Das ist schon mal eine Ansage. Bei Gladbach ist ja ein bisschen so der Angstgegner von Bayern. Die haben, glaube ich, nur 6 Spiele aus den letzten 15 Spielen gegen die gewonnen. Ich bin informiert, wie du
Aha,
merkst.
mir, sag mal, wo kommen die Statistiken denn
Ja, ich bin
her?
informiert, ich bin
Checkst du
informiert.
jetzt meine Webseiten ab,
Ich
oder?
bin informiert, aber ja, so überraschend wie es ist für Gladbach, so enttäuschend war es für die Bayern, muss man einfach mal sagen, weil das war, glaube ich, mit Abstand das schlechteste Spiel der letzten Jahre, was ich von ihnen gesehen habe. Und ja, du hast es schon angesprochen. Eine Person muss ich da leider nochmal negativ erwähnen. Ich weiß, viele ja, sind da nicht meiner Meinung, aber das sind halt die Sachen, die ich beobachte. Und ich muss einfach Mats Hummels ansprechen. Da ist er an 2 Toren mindestens komplett beteiligt. Also ja, eigentlich nicht beteiligt, muss man sagen, weil was er da gemacht hat, war einfach nur schlecht. Beim 1-0 zum Beispiel, beim 2-0, Entschuldigung, jetzt komme ich schon durcheinander. Beim 2-0 spielt Manu halt, will das Spiel schnell machen. Und spielt Thiago an, und der ach so gute Techniker hat Probleme, den Ball anzunehmen. Und
Da höre ich auch
ja, da hast du auch
leichte
gleich Kritiker,
Kritik.
das ist der nächste eigentlich auf meiner Liste, aber den lasse ich nochmal in Ruhe, der kommt gleich nochmal. Verliert er den Ball kurz vorm 16er, und dann kriegt Stindl im 16er den Ball und macht eigentlich nichts Besonderes, nicht mal einen besonderen Haken, und Mats Hummels läuft völlig orientierungslos einfach geradeaus an ihm vorbei. Wollte er schon auf die Wiesen, glaube ich, hat die Termine vertauscht. Der Termin wäre erst am Sonntag, die haben Samstagabend gespielt, keine Ahnung, was er davor hatte. Und Stindl macht das dann richtig sicher, links unten kurze Ecke. Manu hat dann keine Chance. Und ja, später auch noch eine Aktion, wo Player hatte da die zweite Möglichkeit. aus 25 Meter hat er so einen Distanzschuss gehabt, aber Mats will zu Manu zurückspielen und spielt ihn völlig lustlos und viel zu doll zurück und Manu haut so leicht über den Ball und der kommt halt direkt zu Player und der schießt und der geht vorbei und während der Ball vorbeigeht, guckt Manu so sauer, ich habe ihn noch nie so sauer gesehen, Mats Hummels an und der Blick sagt halt einfach alles und ja, am Ende beim 3-0, ja, komme ich wieder zurück zu Thiago, da hat Gladbach eine Ecke. Und die Ecke dauert ihm ein bisschen zu lange und er steht da mit so ausgestreckten Armen und guckt zum Schiri und will sich beschweren. Und genau in dem Moment spielt Gladbach den Ball ja, in 16er rein, von der Ecke, muss man sagen. Und eigentlich war er eingeteilt für den Vorderraum. Und Gnabry zeigt noch, ey, du musst da hin. Und reagiert dann viel zu spät. Der Ball kommt dann in die Mitte, Goretzka verschätzt sich. Und dann Mats Hummels. Anscheinend hat er beim 2-0 seine Jacke auf den Wiesen vergessen und wollte wieder zurück seine Jacke abholen oder was. Läuft einfach komplett
Gott, ey.
an Hermann vorbei und der macht das Ding sicher, schweißt das Ding ein. Den habe ich ja letzte Woche auch schon gelobt. Beschädigt da hier meine Lobeshymnen über ihn. Aber ja, das ist einfach nur schlecht. Und was noch schlechter ist, jetzt komme ich auch
Also,
zum Ende. Jetzt
darf
komme
ich
ich
auch
auch
noch
zum,
mal?
jetzt komme ich auch noch mal zum Ende, was noch schlechter ist. Sich dann nach einem Spiel hinzustellen und die Fehler bei seinen Mitspielern zu suchen, was Mats Hummels dann gemacht hat. Also das ist für mich Katastrophe.
Okay, also man merkt jetzt, mehr muss jetzt erstmal einen Schluck Wasser trinken. Er hat das Mikrofon nicht verschluckt. Nein, ich bin noch da. Ja, Mats, auch ich darf jetzt auch mal anscheinend was
Ja,
dazu sagen.
gerne.
Ja, also sehe ich genauso wie du eigentlich, Mert, war einfach am Wochenende nicht sein Spiel und hat sich wieder ja bei mehreren Situationen einfach ja schlecht verhalten, hat das richtig billig, kann man schon fast sagen, sich aussteigen lassen und ja, sich danach im Interview so zu äußern und dann die Systemfrage, die wird ja jetzt immer wieder häufiger gestellt, sich das dann so einfach zu machen und ja, dann sich vor der Presse noch hinzustellen und ja, ich muss jetzt, das muss jetzt passen, was ich sage, ich muss jetzt vorsichtig sein. Ja, das ist mir dann zu einfach und es ist auch einfach schlecht. Mats Hummels sollte mal langsam wirklich wieder auf den Platz seine Leistung bringen, weil wie gesagt, das letzte Spiel ist lange her, habe ich auch schon mal gesagt. Das ist einfach zu wenig. Und gerade am Wochenende wieder, er möchte Stammspieler sein bei Bayern, er hat jetzt gespielt am Wochenende, aber es würde mich nicht wundern, wenn er im nächsten Spiel wieder auf der Bank sitzt.
Ja, die Nationalmannschaft ist ja auch nochmal jetzt ein Thema. Die sind ja auch in der Länderspielpause und bei der WM war es ja ähnlich. Da muss man auch sagen, dass er seine Leistung nicht gebracht hat und dann hat er sich auch öfter mal vors Mikro gestellt und seine Mitspieler kritisiert. Und ja, ich glaube, es würde ihm gut tun, mal ein bisschen an die eigene Nase zu packen und wirklich ja, sich auf sein Spiel wieder mal zu konzentrieren und mal auch 4, 5 Spiele gut zu spielen, nicht nur ein Spiel zwischendurch mal ein solides Spiel zu machen, sondern mal wirklich abliefern. Und ja, du hast es schon angesprochen, er hat das System kritisiert und auch das Aufbauspiel. Er meinte, dass die Mitspieler sich in Räumen ja, bewegen, wo es dem Gegner nicht wehtut. Aber da muss ich auch sagen, ja, da kommen auch die Bälle, aber einfach nicht zwischen die Linien von den Innenverteidigern, da wo es halt für den Gegner wehtut. Die Spieler bewegen sich dorthin, aber die kommen die Bälle nicht und dann ist halt auch eine normale Reaktion, wenn du als Sechser oder als Achter versuchst dann im Halbfeld die Bälle da abzuholen. Deswegen, wie gesagt, Mats Hummels, ich weiß, ich werde da wieder ja einige Nachrichten kriegen und ja,
Ja,
naja.
dann wird wieder diskutiert werden, aber das ist ja auch schön. Das macht das Ganze ja auch interessant. Also gerne an Mert dann das Feedback. Textet ihn da richtig voll, dann habe ich ein bisschen eine entspanntere Woche. Auf jeden Fall können wir ja abschließend sagen, zum FC Bayern momentan absolut
In der
ja,
Krise.
in der Krise, denn das Spiel, das hakt ja, an allen Ecken und Enden in der Champions League schon wirklich eine Katastrophenleistung gegen Ajax Amsterdam. Glück gehabt, dass man nicht verloren hat, das zu Hause habe ich auch selten gesehen. Jetzt hat sich Uli Hoeneß schon mal schützend hinter und vor den Trainer gestellt, hat gesagt, ich stehe wie eine Eins hinter Niko Kovac. Bis aufs Blut gehe ich mit ihm mit.
Ja.
Ja, sehr populistisch hat er sich wieder geäußert, aber er stellt sich ihm zur Seite. Eigentlich ein gutes Zeichen, oder?
Eigentlich ein gutes Zeichen, aber war auch zu erwarten, finde ich, weil man das Verhältnis ja auch kennt, dass die beiden da relativ gut miteinander sind und ja auch ein richtiges Zeichen von den Bossen quasi. Da hat Kovac vielleicht, er ja, kann jetzt nochmal in Ruhe arbeiten, hat jetzt nicht den Druck, den er sonst hätte, hat jetzt die Rückendeckung von den Bossen und ja, Da
Ja,
müssen die.
aber meinst du, die Rückendeckung steht, wenn die jetzt die nächsten beiden Spiele nicht gewinnen? Steht die auch noch?
Ja, er hat auf jeden Fall mega viel Druck, ne? Das ist einfach so. Und bei Bayern tickt die Uhr ein bisschen anders. Wenn du da nicht ablieferst, dann bist du ja schnell weg. Und ja, aber die Fehler oder die Schwierigkeit ist, naja, man merkt ja auch, sorry, das ist ein Thema, du weißt. Ja, man merkt ja, dass es auch nicht am Trainer liegt, weil er macht, beziehungsweise er rotiert viel, hat vieles versucht, hat jetzt auch, ja, wo Alaba verletzt war, mal Goretzka Linksverteidiger spielen lassen zum Beispiel. Und er versucht das ja auch den Spielern gerecht zu machen, aber wenn ich jetzt so Lewandowski gucke, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er schon getroffen hat, komplett die Offensive zu schwach. Da muss man auch natürlich die Transferpolitik möglicherweise hinterfragen. Dafür kann Kovac auch nicht so viel. Aber ja, er hat bislang wenige Fehler gemacht,
Naja, er
aber
wollte ja auch niemanden neuen im Sommer.
ja,
Ne?
das,
Und der Kader ist
ja.
natürlich ein bisschen dünn. Höre ich auch
Ja.
oft jetzt bei den Kritikern,
Ja.
dass der Kader zu dünn ist, hast du ja auch immer gesagt. Trotzdem glaube ich einfach, dass da Qualität schlummert, aber momentan kriegen sie einfach das nicht auf den Platz. Also sie müssen ihre Spielidee nochmal ein bisschen überdenken und ein bisschen zielgerichteter spielen und ja, vielleicht dann doch nochmal ein bisschen abweichen von der Rotation momentan und jetzt vielleicht erstmal eine erste Elf finden, die funktioniert und wo es läuft und dann da an den, ja, vielleicht nochmal an ein, zwei Positionen immer was tauschen, aber sonst vielleicht jetzt erstmal festhalten, gerade am Anfang, um sich nochmal ein bisschen, ja,
Ja,
festzuspielen mit der neuen Idee des Trainers.
das wäre auf jeden Fall mal eine Idee. Ja, in der Tabelle sind sie jetzt auf Platz 6 mit 13 Punkten und Dortmund halt Platz 1 mit 17, 4 Punkte Rückstand. Ist schon komisch, wenn man so
Boah,
sich die.
da kann ich mich nicht dran erinnern, wann es das letzte Mal war.
Ist schon ein komisches Gefühl, wenn man sich die Tabelle da anguckt und ja. Ist schon komisch. Da siehst du dann RB Leipzig, Gladbach, Bremen und Hertha mit 14 Punkten und dann kommt Bayern auf Platz 6 einfach mit 13. Das ist schon.
Ja,
Aber
aber es macht die Liga spannend.
ja,
Es
wir
macht
haben
die
es
Liga
gesagt, jeder hat
spannend.
es gefordert, die Liga soll spannender werden und ja, es kann nur gut tun.
Absolut. Und dann haben wir natürlich hier noch zwei. RB Leipzig hast du gerade schon angesprochen. Die haben kurz mal den ersten FC Nürnberg mit 6:0 abgefertigt und zurück nach Bayern geschickt. Ja, deutlicher Sieg für Nürnberg jetzt. In den letzten drei Spielen gab es einen Haufen an Gegentoren. 13 allein bei RB Leipzig und Dortmund. Ja, das ist natürlich ja, schon ein bisschen ja, deutlich.
Er ist auf jeden
Deutlich.
Fall, ja, anscheinend konzentrieren sie sich nur auf die Heimspiele, das hast du ja gefordert.
Ja, ich habe gesagt, Heimspiele, Punkte einholen, dann ist alles in
Das hast
Ordnung.
du ja gefordert. Zu Hause sind die auch stabil, aber ja, ist auch ärgerlich, wenn man jetzt vor allem in so einer kurzen Zeit jetzt zwei Auswärtsspiele so klar und deutlich verliert. Ich habe das Spiel auch gesehen, da muss ich auch leider den Torwart ein bisschen in die Kritik nehmen. Da gab es schon naja, drei, vier Tore, die auf seine Kappe gehen, würde ich sagen. Ja, Nürnberg, wir sind ja Sympathisanten quasi von Nürnberg, muss man ja sagen. Und ich würde das halt nicht gut finden, wenn die wirklich so tief in einem Abstiegskampf sind. Wenn sie, solange sie ihre Heimspiele gewinnen, sind sie ja relativ stabil. Aber macht schon Sorgen, wenn man in zwei Spielen 13 Gegentore kriegt. Dahinter fragt man schon einiges.
Absolut, und weil Nürnberg ja auch eigentlich in den letzten Jahren so in der zweiten Liga funktioniert hat, dass sie defensiv halt wirklich immer sehr, sehr stark waren, sehr, sehr wenig Gegentore bekommen haben. Und da tun jetzt 13 Gegentore gegen diese beiden Mannschaften auf jeden Fall schon weh und fallen auch ein bisschen schwer ins Gewicht. Da bin ich wirklich sehr überrascht. Ich hoffe, dass Nürnberg sich jetzt wieder natürlich dann durch die Länderspielpause und dann in einem Heimspiel rehabilitieren wird. Und da gehe ich auch fest von aus. Aber ja, auf den defensiven Positionen und den defensiven Abläufen und Defensivverhalten, da müssen sie auf jeden Fall was tun in den nächsten Wochen und werden sie sicherlich auch. Und ja, da kommen wir zum nächsten 0-0-Spiel. Mainz hat 0-0 gespielt gegen Hertha. Für Mainz zu Hause eigentlich ein gutes Ergebnis, weil die Hertha ja so ein bisschen so einen Lauf hat. Ist da nicht. Aber Hertha halt auch. So, wenn sie kein Tor schießen, sie sind daher hinten, eigentlich sind sie Bombensicherheit.
Ja, das muss man sagen. Die kassieren sehr wenig Gegentore, haben jetzt erst 7 Gegentore. Und ja, aber für Hertha trotzdem ein bisschen wenig, glaube ich. Da waren die 3 Punkte schon eingeplant. Haben dadurch jetzt auch ja, den Tabellenplatz 2 oder sogar 3 abgegeben. Aber ja, haben noch 3 Punkte Rückstand auf Dortmund auf die Spitze. Und Hertha wirkt einfach stabil diese Saison. Ich weiß nicht, wie wirken, das läuft momentan. Ja, die Offensive passt mit Duda
Ja,
und den alten Männern da vorne. Das funktioniert, auch die Defensive steht. Und ja, du sagst ja, man soll die
Hinrunde läuft immer
Rückrunde
bei Hertha.
abwarten. Da ist ja noch ein bisschen Zeit, aber momentan läuft's.
Ja, Mert, also wenn du ein bisschen aus Berlin der Ecke kommen würdest, dann wüsstest du, die Hertha ist immer stark. Ja, anscheinend hast du in den letzten Jahren nicht so oft die Bundesliga verfolgt, denn du weißt immer in der Hinrunde, da funktioniert die Hertha, da läuft's. Und dann, wenn sie alle kurz mal im Winterurlaub sind, 2 Wochen, und denen jeder erzählt, Mensch, ihr spielt so eine Riesenserie dieses Jahr, dann kommen sie mal alle wieder mit Übergewicht. Und dann, ja, dann fangen sie nämlich an zu schludern und Pal Dardai ist dann auch noch genüsslich drauf und dann, ja, wird das nichts. Im Sommer, da ist er immer griffig und heiß, ey, der macht da die Jungs, pusht da die und dann wird das immer eine gute Hinrunde und in der Rückrunde geht es leider immer bergab.
Aber glaubst du, dass sie trotz alledem da
Passiert dieses Jahr wieder.
Euroleague oder
Nee.
gar nicht?
Passiert dieses Jahr wieder Tradition. Das ist
Echt?
Tradition.
Okay.
Und Tradition ist ja was Schönes in der Bundesliga, deswegen wollen wir das nicht brechen. Ne? Und ja, da habe ich natürlich jetzt noch einen Traditionsverein für dich, Mert, und ein Spiel und ein Ergebnis, ja, wie es für dich gemacht ist. Der erste Trainer ist ja schon geschasst. So, Adi Hütter ist es nicht gewesen von Eintracht Frankfurt. Ja, darauf spiele ich an, wer es sich jetzt noch nicht gedacht hat. Ja, Eintracht Frankfurt gewinnt auswärts bei Hoffenheim, bei Herrn Nagelsmann.
Richtig.
2:1. Was ist denn da los in Frankfurt?
Ja, ich habe es ja in der vergangenen Folge angesprochen, dass sie sich immer mehr stabilisieren, die Automatismen greifen immer mehr und Frankfurt hat einfach von der Euroleague profitiert, glaube ich. Das hat die nochmal richtig gepusht. Der Sieg gegen Lazio hat,
Ja, was war da los, ey?
ja.
4:1, ich habe gleich, guck nicht richtig.
Ja, ich war genauso überrascht wie du und ja, jetzt haben sie 10 Punkte und sind da auf einem sicheren Tabellenplatz, auf Platz 7. Ja, da muss man sagen, Frankfurt so
Ein Platz
sehr.
hinter Bayern, ein Platz.
Ein Platz hinter Bayern, richtig, richtig. Ja, so sehr, wie ich sie kritisiert habe,
Musst du sie jetzt loben?
muss ich sie loben, denn die letzten.
Steht die Frankfurt oben?
muss
Steht
man
die
sie
Eintracht
loben.
oben? Musst du sie loben, ne?
Richtig, ja. Ja, momentan wirken sie einfach stabil. Anscheinend hat der Trainer jetzt ja, die richtigen Worte gefunden und findet immer mehr zu der Truppe und die Truppe findet immer mehr zu ihm. Das greift jetzt. Rebic ist ja wieder zurückgekommen, hat ein ja, starkes Tor gemacht, schönen Heber gemacht und für Hoffenheim muss man sagen, was ist da los? Hoffenheim nur 7 Punkte aus 7 Spielen. Nagelsmann, vielleicht ist die Doppelbelastung doch zu viel.
Ja, naja, da warten wir mal ab. Ich glaube, Hoffe fängt sich wieder. Die sind ja auch manchmal ein bisschen schwankend, aber ich denke, die werden da wieder eine Serie starten und werden sich da rausmanövrieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Zu Hause natürlich viel zu wenig, auch wenn man gegen Frankfurt spielt. Ja, aber bei Hoffenheim ist dann wirklich auch die Doppelbelastung, die zahlt dann doch ihren Tribut. Also kostet ihren Tribut. In der Champions League natürlich auch ein schweres Spiel gehabt gegen Man City, erst kurz vor Schluss verloren. Haben auch viele verletzte Innenverteidiger und so. Und dann ist das Aufbauspiel natürlich doch ein anderes, als wenn man mit den eingespielten Jungs dort agiert. Und deshalb verliert man dann auch mal so ein Spiel gegen Frankfurt. Ich glaube, dass Frankfurt noch nicht wieder ganz stabilisiert ist. Es werden ein, zwei Niederlagen folgen, aber das ist ja auch völlig okay. Die haben sich jetzt auf jeden Fall erstmal wieder nach oben gearbeitet ins gesunde Mittelfeld und stehen da ganz gut da. Das waren alle Spiele vom letzten Bundesligaspieltag. Ich glaube, da ja, können wir festhalten, dass Tedesco ja, die Krise abgewendet hat. 2 Siege in Folge. Taifun Korkut ist weg. Da sind wir gespannt, wer Neues kommt.
Ja.
Mario Götze hat seine ersten Spielminuten gehabt, hat getroffen. Auch ja, für ihn freut uns das natürlich. Paco Alcácer ist auf Platz 1 der Torschützenliste. Völlig zu Recht. Eintracht Frankfurt wieder stark. Heiko Herrlich immer mehr in der Kritik. Und RB Leipzig fertigt Nürnberg ab und Bayern ist in der Krise so. Was für ein Spieltag.
Wer hätte das
Ne?
gedacht vor der, ja,
Absolut.
vor der, im Sommer? Wer hätte das alles gedacht? Ja, dann können wir ja mal weitermachen, oder?
Richtig, machen wir weiter. Premier League.
Gehen wir auf die Insel, Premier League. Ja, da ist auch wieder ja, ganz, ganz viel passiert. Ich würde jetzt mal sagen, wir gucken mal ganz nach oben hin. Und da sehe ich das erste Spiel, Fulham gegen Arsenal. Arsenal hat da Fulham mal kurz verprügelt, 1 zu 5 auswärts. Und Ja, die machen sich langsam.
Ja, gut, verprügelt, ne? Einer wehrt sich da beim FC Fulham und das ist André Schürrle.
Ja, der hat getroffen.
Sensationelle 3 Saisontore hat er nach 8 Spielen und ja, das hat er beim BVB, glaube ich, nicht mehr erreicht in seiner ganzen Zeit dort, diese 3 Saisontore. Der macht sich da ganz gut.
Sogar ein ganz gutes Tor hat er gemacht.
Fühlt sich wohl auf jeden Fall. Aber Arsenal, ja, wie du es gesagt hast, stark jetzt wieder. Der nächste Sieg und aufgeschlossen zum Spitzentrio. Chelsea hat natürlich wieder gewonnen. 0-3, Eden Hazard führt da die Torschützenliste an in England. Ja. Und Arsenal hat aufgeschlossen zur Spitzengruppe, also zu Chelsea, zu Man City, zu den Reds aus Liverpool und ist da jetzt 2 Punkte hinter der Spitze und macht dann sehr, sehr guten Eindruck. Tottenham ist auch noch dabei, also auch in England ist alles sehr, sehr eng oben, was natürlich auch viel Spannung verspricht.
Auch ganz geil, muss man sagen.
Ja, das
endlich
macht Spaß.
Mal auch in England. Letztes Jahr hat ja Man City alles dominiert und jetzt ist es wieder richtig, richtig spannend. Zu Arsenal muss ich sagen, was mich beeindruckt hat, ist Lacazette. Jetzt mittlerweile in 10 Spielen 5 Tore, Aubameyang in 9 Spielen 6 Tore. Und was auch geil zu beobachten war, als Lacazette getroffen hat, ist er quasi zu seinem Konkurrenten auf die Bank gelaufen und hat Aubameyang umarmt. Ja, so kann es auch laufen, nicht immer nur böses Blut, sondern dafür stehen sich zwei und Arsenal.
Ja, ich habe sowieso den Eindruck, dass bei Arsenal irgendwie eine gute Teamchemie herrscht in diesem Jahr. Die feiern jedes Tor immer zusammen und pushen sich da gegenseitig auf den Platz. Also die hat das irgendwie so zusammengeschweißt, dass die nicht so einen guten Start haben. Viele unterschätzen Arsenal natürlich immer, aber wenn man sich die einzelnen Spieler anguckt, dann haben die schon eine schlagkräftige Truppe. Und wenn die sich gegenseitig noch anfeuern und einen gut aufgelegten Mesut Özil haben, ja, dann können sie eine sehr, sehr gute Rolle spielen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, die haben jetzt auch, lass mich nicht lügen, ich glaube, die letzten 8 oder 9 Spiele jetzt gewonnen. Und die marschieren auf jeden Fall und war auch mega wichtig, ne? Wenn man so sieht, die 3 Teams sind jetzt ungeschlagen mit Liverpool, City und Chelsea, war es auf jeden Fall nötig, da die Siege einzuheimsen und für Arsenal muss man gucken, wo die Reise hingeht. Wie gesagt, für ganz oben wird es glaube ich nicht reichen, aber da, ob sie sich da international jetzt Richtung Champions League mal wieder bewegen, würde mich auf jeden Fall freuen.
Das sollte ja der Anspruch sein und für Unai Emery im ersten Jahr nach Arsene Wenger wäre das natürlich ein super Ergebnis, wenn man da oben vielleicht ein bisschen mit ärgern kann und dann ja in die Champions League einzieht. Vielleicht holt man auch was im FA Cup oder im Ligapokal. Ja, dann gibt es natürlich noch ein Thema in der Premier League, bevor wir zum Spitzenspiel kommen, über das wir natürlich sprechen müssen. Der José der Woche. Ihr habt ihn sicher erwartet. Und diese Woche, da gibt es nicht einen Fakt, sondern da gibt es gleich mehrere. Es gab eine Pressekonferenz von Jose Mourinho um 8.30 Uhr morgens und er hatte Augenringe mehr. Schlimmer als du und Meso zusammen. Ja, bis nach Meppen. Unglaublich um 8.30 Uhr und hat dann ganze 230 Sekunden ausgeharrt auf seinem Stuhl.
Er kann ja auch nicht so gut schlafen in der letzten Zeit, ne? So wie es läuft.
Oh ja, das könnte der Grund sein. Anscheinend konnte er auch nicht so lange sitzen an diesem Morgen. Vielleicht braucht er eine Wärmflasche oder so, hatte ein bisschen Rückenschmerzen. Auf jeden Fall hat er dann wieder ganz schnell die Pressekonferenz verlassen, war auch sehr wortkarg, hat die letzte Frage gar nicht mehr beantwortet, ob er dem Team noch helfen kann, sondern ist einfach aufgestanden und gegangen. Typischer Rossi. Und dann, haben sie den Sieg eingetütet am Wochenende in Manchester United 3-2. Und damit hat José Mourinho, die größte und die beste Siegquote bei Manchester United vor Sir Alex Ferguson. Und zwar 60,3% aller Spiele hat er gewonnen und Sir Alex Ferguson 60,1%. Natürlich sagt man sich jetzt, okay, Ferguson hatte natürlich deutlich mehr Spiele, aber Rossi macht anscheinend bisher laut der Statistik einen super Job und deswegen ist er natürlich ganz entspannt und hat auch einfach mal nach dem Spiel einen Schluck aus der Trinkflasche genommen und dann die Kamera damit auch nochmal abgespritzt.
Gut drauf dann wieder gewesen.
Ja, da war ein bisschen warm im Stadion und da hat er gedacht, der Kameramann braucht auch mal Wasser anscheinend. Also Rossi wieder in Laune, Alexis Sanchez hat das Last-Minute-Tor erzielt für Man U, den er in den letzten Wochen ja so ein bisschen aussortiert hatte und gesagt hatte, der hilft momentan keiner Mannschaft weiter, der erzielt dann den Siegtreffer, also es ist wieder Ironie des Schicksals. José ist wieder in Form.
José ist wieder da, ist einfach spannend und witzig, da zu beobachten, was der alles macht und was da alles passiert. Für Manu muss man sagen, beeindruckend, nach 0-2 Rückstand zurückgekommen und das Ding noch gedreht, 3-2, du hast es gesagt, in der letzten Minute, Sanchez köpft ihn da rein und ja, nicht nur Sanchez war ja ein bisschen ausgebotet, sondern auch Martial, der hat auch getroffen und ja, war spannend zu beobachten, dass es anscheinend in der Truppe funktioniert, also auch untereinander. Und nach 0-2 Rückstand nicht zusammenzubrechen und auseinanderzufallen, sondern so zurückzukommen, ist schon beeindruckend. Und ja, jetzt ist nur die Frage, trotz José oder mit José, was ist der ausschlaggebende Grund? Ist, denkt sich die Truppe, scheiß drauf, wir spielen unser Spiel und der kann machen, was er will, nach außen hin, oder hören sie noch auf ihn? Was glaubst du?
Ja, du, der hat die beste Siegquote, die hören eindeutig auf ihn. Das andere fällt mir da nicht ein. Ja, Paul Pogba hat auch durchgespielt, gab es diesmal kein Eklat mit José. Das ist ja auch schon mal gut, wenn da mal ein paar Tage Ruhe ist. Ja, ich hoffe einfach, Manchester United macht so weiter, weil worüber wollen wir reden, wenn Mo nicht mehr da ist? Es macht so viel Spaß, dass er da ist. Zidane macht jetzt ein Sabbatical, also wird er nicht zu Manchester United wechseln. Und das bereitet uns natürlich auch schon mal Zuversicht und Freude, dass er auch in den nächsten Wochen noch dabei ist. Und jetzt können wir zum Spitzenspiel kommen, Mert. Und ja, bevor ich dann sage, was das Fanlager vom FC Liverpool mir für Informationen gegeben hat, kannst du ja auch nochmal ein bisschen das Spiel zusammenfassen.
Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen und mir das Spiel 90 Minuten lang reingezogen. Und ja, das war für Taktikliebhaber das Nonplusultra, glaube ich. Beide Mannschaften super eingestellt auf den Gegner und ja, gut taktiert. Man hat halt gemerkt, dass sie, ja, quasi auf den Fehler des Gegners warten, um dann zuzuschlagen. Dementsprechend gab es auch nicht so viele Torchancen, wie man sich das vielleicht denkt bei Man City und Liverpool. Aber ja, am Ende 0-0, beide noch ungeschlagen dadurch. Ja, ein gerechtes Unentschieden.
Ja, Elfmeter verschossen noch.
Ja, Riyad Mahrez, Elfmeter verschossen. Knallt ihn da halt drüber. Ich glaube, der wollte auf Nummer sicher gehen und einfach reinknallen. Aber hat den Ball dann falsch getroffen und somit geht er fast aus dem Stadion. Passiert. Aber ja, wäre auch, glaube ich, nach dem Spielverlauf, hätte man nicht meckern können, wenn City da sich die 3 Punkte holt. Aber so sind, glaube ich, auch alle zufrieden. Ja, Sané macht das gut, kommt rein, holt den Elfmeter raus, ist dadurch fast zum Match, wenn er auch geworden. Aber ja, Riyad Mahrez dachte sich, nö.
Nee, erstmal hat er auch gesagt zu Gabriel Jesus, der sich den Ball schon da zurechtlegen wollte, ich mache das heute mal, weil Jesus auch die letzten 2 der 3 Elfmeter verschossen hat. Also ich dachte, gehen wir auf Nummer sicher, dann schieße ich den lieber drüber, dann ist deine Bilanz auch nicht noch schlechter. Ist ja auch eine faire Geste von ihm. Ja, du sagst ja, die Menschlichkeit in der Premier League, ja, Aubameyang, Lacazette, jetzt Mahrez und Jesus, ja, auf einem Level da einfach. Sehr schön, das zu beobachten. Nein, und jetzt nochmal ernsthaft natürlich, ja, Liverpool, wir haben mit unserem Experten gesprochen von den Reds, und der hat gesagt, man hat gemerkt, dass City da einfach die breitere Bank hat und nicht breitere Bank von den Maßen her mehr hat, sondern natürlich die Kaderbreite ist dann doch nochmal ein bisschen ja, besser besetzt in der Spitze bei Man City als dann bei Liverpool auf der Bank. Und deswegen hat man da schon gemerkt, die Reds waren ein bisschen müde nach dem ja, Tempo, das sie die letzten Wochen auch gehen mussten.
Ja, definitiv.
Der Pressing-Fußball von Jürgen Klopp, der spielt da natürlich eine Rolle.
Im besten Denglisch wie Klopp, egal.
Natürlich, wir haben eine grandiose Saison gespielt und natürlich hat man da gemerkt in den letzten Wochen, dass der Pressing-Fußball da schon ein bisschen die Spieler müde macht bei Liverpool, weil jetzt auch nicht so viel durchgetauscht werden konnte. In der Champions League gab es ja auch so einen kleinen Schock, hat Kloppo gesagt im Interview. Da waren sie völlig vor den Kopf gestoßen, aber jetzt am Wochenende waren sie wirklich wieder griffig, waren sie wieder stark. Gerade die Anfangsphase hat ihnen auf jeden Fall gehört und die haben da City mächtig unter Druck gesetzt. Und unser Experte hat gesagt, er hatte den Eindruck, City wollte gar nicht das Spiel unbedingt zu 100% gewinnen und hätten dann am Ende ja fast den Lucky Punch gehabt. Aber zeitweise haben sie halt auch probiert, das Ergebnis so ein bisschen zu verwalten, so lange wie möglich das Spiel offen zu halten und dann am Ende vielleicht doch nochmal glücklich zuzuschlagen, weil sie natürlich auch wissen, dass das Spiel sehr, sehr anstrengend ist, was Jürgen Klopp praktiziert, der Pressing-Fußball. Und ja,
ja, man hat
jetzt habe ich 6-mal Pressing-Fußball gesagt und jetzt darfst du mehr.
Ja, man hat schon gemerkt, dass City und auch Pep Guardiola schon mega Respekt vor Liverpool haben. Pep konnte ja jetzt anscheinend auch schon wieder nicht gewinnen gegen Kloppo Und er ist so ein bisschen sein Angstgegner oder sein
Kloppos
Angsttrainer.
Bilanz ist positiv
Ja,
gegen
genau,
Pep.
Kloppos Bilanz ist positiv gegenüber Pep, aber umgekehrt halt nicht. Und ja, du hast es schon angesprochen, die
Das
Reds.
wäre ja auch komisch, wenn das umgekehrt wäre.
Du hast es angesprochen, die Reds sind, ja, wirkt ein bisschen müde so unter der Woche. Die haben jetzt auch in den, ja, seit 4 Pflichtspielen ohne Sieg, aber darunter waren halt jetzt zweimal Chelsea, einmal Neapel und jetzt City. Und das sind schon mal Brocken auf jeden Fall.
Und sie sind Tabellenführer immer noch. Ne?
Genau.
Also.
Also läuft noch alles. Und wie gesagt, die Premier League auch spannend wie nie. Drei Teams ungeschlagen mit 20 Punkten da vorne weg. Ist schon
Und
geil.
jetzt kommt die Länderspielpause, das heißt, da wird sich wieder gesammelt werden in Liverpool. Und dann werden die wieder voll angreifen, dann sind die auch wieder fit genug, um vorne drauf zu gehen. Ja, ich denke, damit können wir auch die Premier League für dieses Wochenende abschließen. Ja, ich denke, sehr, sehr schöne Ereignisse, über die wir jetzt sprechen konnten, und wir hoffen, genauso geht es weiter nach der nächsten Woche, nach der Nations League. Ja, da wollen wir natürlich eine Sache nochmal ansprechen, wenn wir schon beim Thema Nations League sind und beim Thema Nationalmannschaft. Ja, Jogi Löw hat seinen Kader aufgestellt, Mert, und ich weiß, dass du da jemanden vermisst, natürlich aufgrund deines kulturellen Hintergrunds. Ja, Emre Can ist nicht im Kader, hat dann doch bei einigen ein bisschen für Verwirrung gesorgt oder für Aufsehen.
Ja.
Muss ich auch sagen, dass mich das so ein bisschen wundert, warum der nicht dabei ist.
Ja, ich weiß nicht, was Jogi Löw da plant.
Oder findest du, der gehört nicht dazu?
Nee, definitiv, definitiv. Der hat letztes Jahr eine super Saison gespielt mit Liverpool und jetzt ist er bei Juventus und da ja, ist halt natürlich auch schwer. Er ist neu da, hat jetzt nicht jedes Spiel von Anfang an gemacht
Hat
und
aber alle letzten Spiele, seitdem Khedira nicht da ist, alle
ja.
gemacht.
Alle gemacht und auch performt, muss man sagen, auch
Ja.
gute Spiele gemacht. Deswegen ist es ja auch für mich auch sehr überraschend, warum er nicht dabei ist. Ja, das Mittelfeld ist ja ein bisschen in der Nationalmannschaft, ja, wird leicht zum Problemkind mittlerweile. Kimmich ja letztes Mal auf der 6 gespielt, Rudi ja immer wieder mit
Ja, ist das
dabei
vielleicht
und
unnötig, dass er Kimmich dann auf die 6 nimmt? Macht er sich eine Position, die wo wir eigentlich viele fähige Spieler haben, die Sechserposition, nimmt er sich noch jemanden. Natürlich ist Kimmich da stark,
ja.
aber macht sich da unnötig eine Planstelle noch mit dicht, weil rechts hinten sind wir jetzt nicht so gut aufgestellt. Sollte es dann vielleicht Emre Can nicht mal das Vertrauen geben?
Ja, ich glaube einfach, also so empfinde ich es, dass Jogi Löw, da merkt man einfach, dass er verunsichert ist seit der WM und er probiert da jetzt irgendwelche Sachen aus, die ja vielleicht unnötig sind. Also ich finde Kimmich stark auch auf der 6, aber wie du schon sagst, wer spielt dann Rechtsverteidiger? Da wurde auch mal Süle irgendwie erwähnt und so, aber sehe ich nicht da, muss ich sagen. Und
Das wäre dann halt so diese vier Innenverteidiger
genau,
hinten drin.
genau.
Das ist ja auch nicht meine Idee vom Fußball.
Genau, aber das hat sich ja ein bisschen bewährt in der Vergangenheit damals.
Ja, das funktioniert bei Turnieren mal.
Ja.
Aber das kann es ja nicht jetzt
Aber man muss,
sein.
genau, man muss ja auch nochmal gucken, wer ist jetzt da. Da sind ja auch neue Spieler da. Und wenn ich so einen Kimmich dann habe, der überragend spielt auf rechts, dann lass ihn auch da spielen. So. Auch wenn er auf der 6. ein gutes Spiel gemacht hat, beziehungsweise das auch spielen kann. Aber dadurch dann einen Emre Can zu Hause zu lassen oder mögliche andere Spieler, ja, verstehe ich nicht.
Ja, und ich muss da jetzt nochmal ein kleines Plädoyer für Emre Can machen. Du hast es ja schon angesprochen, er hat performt bei Juventus, und er ist natürlich ein Spieler, der unserer deutschen Nationalmannschaft ganz gut tun würde, weil er halt etwas anders ist als die Sechser und die anderen Spieler, die wir dort im Mittelfeld haben.
Ja.
Denn er ist natürlich nochmal viel körperlicher, und wer bei Liverpool letztes Jahr absoluter Stammspieler war und so gut funktioniert hat bis zu seiner Rückenverletzung, da wirklich jedes Spiel gemacht hat und Klopp komplett auf ihn gebaut hat und er ja auch einen sehr, sehr guten Ruf in England natürlich hat und nicht
Ja.
umsonst zu Juventus jetzt gewechselt ist, zu dem Verein, der in den letzten Jahren immer nah dran war, die Champions League zu gewinnen. Der würde unserem Spiel auf jeden Fall gut tun. So ein Typ hat bei der WM natürlich gefehlt, der auch mal dazwischen haut, der mal in Zweikampf geht, wo es dann auch weh tut.
Ja,
Und das ist sehr schade.
normalerweise ist der Khedira so ein bisschen der Typ, der Zerstörer quasi. Aber ja, der hat ja Probleme bei der WM, also hat die Leistung dann einfach nicht abgerufen. Aus welchen Gründen auch immer, ist ja auch egal.
Khedira
Nur,
konnte vielleicht auch das Tempo jetzt nicht mehr so mitgehen, die schnellen
ja.
Richtungswechsel. Und da ist natürlich, ist Emre Can das von Liverpool, er ist prädestiniert dafür.
Ja, und
Also.
was mich beeindruckt bei ihm ist halt, er zeigt, dass bei Liverpool, du hast es eben schon angesprochen, wird halt mega Pressing gespielt. dass er das kann. Und bei Juve ist der Spielstil ja ein bisschen anders, defensiver und abwartender. Und das kann er auch. Also, und ja, bei der Nationalmannschaft spielen wir quasi ja, so eine Mischung daraus. Und
ja,
also er kann,
so wie gemacht.
Er kann beides spielen und kann aber auch Spielaufbau. Also für mich ist er relativ komplett als Spieler, als Sechser. Und ja, wie gesagt, deswegen kann ich es nicht nachvollziehen, warum er nicht dabei ist.
Und das ist halt auch der Ansatz, das hast du sehr, sehr gut formuliert, Mert, finde ich, muss ich jetzt mal sagen.
Dankeschön.
Denn das unterschätzt man dann vielleicht auch. Oder man, ich selber bin auch so ein Typ, der jetzt Emre Can nicht immer als erstes so in den Kader gewählt hätte oder gedacht hätte, okay, den Spieler müssen wir unbedingt dabei haben. Aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, was wir für Spielertypen da haben, dann ist er wirklich prädestiniert für dieses System, wie du es eben schon schön gesagt hast. Ja, fand ich sehr gut. Dann, ja, Marc Uth wurde nominiert, Mert. Und da muss ich jetzt sagen, der hat mehr Nominierungen als Saisontore bisher.
Ja,
in diesem Jahr.
Ja, noch hat er null, richtig?
Richtig.
Ja, siehst du.
Ja, Nominierung hat er eine.
Ja, hat ohne Frage letztes Jahr mit Schalke eine super Saison gespielt. War da, Entschuldigung,
okay.
korrigiere, mit Hoffenheim eine super Saison gespielt. Jetzt spielt er auf Schalke. Hat da natürlich vergangenes Jahr ein super Jahr gehabt. Und ja, das ist quasi, glaube ich, auch die Belohnung. Da wollte Jogi Löw einfach mal zeigen, ja, ich habe gesehen, was du geleistet hast. Und ja, jetzt bei Schalke läuft es momentan nicht so gut. Aber das ist auch natürlich als neuer Spieler, dann läuft es nicht. Jetzt, also es war ja schon sehr, sehr negativ auf Schalke, was da alles passiert ist. Ist dann halt für so einen neuen Spieler nochmal, ja, noch schwieriger als so schon. Und ja, ich finde ihn eigentlich ganz gut, ganz okay. Jetzt wird man, muss man halt abwarten, wie er performt in der Nationalmannschaft. Das ist natürlich mal nochmal was ganz anderes. Aber ja, die Nominierung kann ich schon verstehen. Ja.
Ja, also gerechtfertigt dabei für dich.
Ja, also ist, wie gesagt, ich glaube, das ist so ein kleines, ja, eine kleine Belohnung einfach für das letzte Jahr. Und
ja.
Von der Sicht kann ich das verstehen, aber ja, Stürmer oder beziehungsweise Offensive gibt es da genug, andere auch. Ja, muss man abwarten, ob er sich da durchsetzen kann. Ja.
Okay, ja, ich denke, damit können wir da die Kaderbesprechung erstmal abschließen. Werden natürlich dann darüber sprechen, wie Deutschland wieder performt hat. Ja, da gab es natürlich diese Woche ja, zwei Schlagzeilen, über die ich mit dir noch sprechen möchte. Ja, kündigen wir erstmal, fertigen wir erstmal die eine ab. Cristiano Ronaldo wurde vom FIFA-Cover gestrichen.
Ja.
Ist ja da in seinem, ja, Vergewaltigungsskandal, soll ja da angeblich jemanden, eine Frau natürlich, soll eine Frau vergewaltigt,
ja,
haben. Ich weiß nicht, warum du jetzt gelacht hast. Habe ich wahrscheinlich da ein bisschen lustig formuliert. Ja. Ist da ins Kreuzfeuer geraten, wurde vom FIFA-Cover genommen. Ich muss jetzt sagen, bei meinem FIFA-Cover, ich habe vorher nochmal geguckt, er ist noch drauf,
ja.
Ist noch nicht runter, haben die noch nicht weggenommen. Ja, was sagst du zu sowas?
Also ich muss sagen, zu den Vorwürfen halt, naja, also ganz kurz, ja, ich muss jetzt nochmal sagen.
Wirklich jetzt kalt erwischt.
Warte, Mert, jetzt mach ich
dir mal Socken angezogen, ey,
warte,
und kriegst
warte,
kalte Füße.
Ja, warte, jetzt habe ich einen. Das nächste, was ich sagen muss, muss jetzt passen. Ja, also die Vorwürfe, natürlich muss man sagen, keine schöne Sache. Ob sie stimmen oder nicht, da muss man sagen,
wissen wir nicht.
Und sollten sie stimmen, dann natürlich kann man das nicht nachvollziehen. Aber sollte sich das auch als Lüge darstellen, muss ich sagen, der Dame gegenüber, wie kann man sowas machen, weil...
Und ist natürlich jetzt ein heftiger Shitstorm, ne? Wenn FIFA ihn schon runternimmt und so, und
ja,
einige andere Werbepartner sollen sich auch von ihm distanziert haben.
Genau, ich habe das unter der Woche auch mitbekommen, da seine Aktien sind auch mega gefallen und alles, und er ist halt die Marke überhaupt, und ja, wenn sich das jetzt rausstellt, dass es nur eine Lüge war oder sonst was, und dadurch ja, so eine Karriere ja, fast kaputt zu machen, finde ich halt immer sehr, sehr frech. Jetzt kam schon wieder neue Damen ins Rampenlicht, die da ich auch ja, irgendwelche Sachen von sich geäußert haben. Einfach, ja, das ist halt wie bei jedem anderen Promi komischerweise auch. Irgendwie, ich will gar nicht wissen, wie viele Promis gibt oder gab in der Vergangenheit, die jemanden vergewaltigt haben sollen oder so. Ja, ich glaube, die Dame will da ein bisschen Geld abgreifen, und für ihn ist das halt ein Mega-Schaden. Und ja,
ja,
für,
da, Da falle ich dir jetzt mal ins Wort, Mert. Ich denke, wir können es so festhalten. Wir hoffen, dass wir da bald wieder über seine sportlichen Erfolge berichten können. Und gehen da weiter, schließen natürlich so auch hier die Folgen natürlich nicht ab. Wir schließen sie natürlich ab mit was sehr Erfreulichem, ja. Und zwar Paris Saint-Germain, 9. Sieg in Folge in der Ligue 1. Rekord gab es so noch nicht, aber das ist für mich nicht das Spektakulärste daran.
Ja.
Ja, Kylian Mbappé, 4 Tore in 13 Minuten. Der Junge, der ist Wahnsinn.
Unfassbar. Unfassbar. Ja, die Qualitäten braucht man nicht drüber reden. Der überragend. Und das auch einfach gegen Lyon. Ne? Paris hat in der Liga, glaube ich, ja, zwei gute Spiele. Einmal gegen Marseille und gegen Lyon. Und der Rest ist so, ja, nehmen sie halt mit. Und bei so einem Spiel dann einfach 4 Tore zu machen in 13 Minuten ist schon mal eine Ansage. Und ja, ist einfach krass. Unter der Woche hat Neymar performt gegen Belgrad. Jetzt Mbappé bei Paris läuft. Tuchel hat die
Und
im Griff.
genau, Neymar hat sich auch letzte Woche über Thomas Tuchel sehr, sehr positiv geäußert und hat gesagt, er ist ein Genie und probiert alle besser zu machen und an ihr Leistungslimit zu treiben und spricht sehr, sehr viel mit Neymar und kümmert sich sehr um ihn, auch seine neue Position als Zehner.
Ja.
Das gefällt ihm sehr gut bei Paris und er ist überglücklich mit Thomas Tuchel als Trainer. Wer hätte das noch gedacht? Am Anfang haben wir noch gesagt, da könnte es Probleme geben mit den
Ja.
Superstars, aber
Ja,
die scheinen ihm da aus der Hand zu fressen.
das ist schon ein bisschen überraschend. Aber ja, Tuchel macht das momentan ganz gut. Und zu Neymar muss ich einfach sagen, halt, ja, man kann von ihm halten, was man will, aber eins kann man ihn halt nicht absprechen, und zwar seine Qualität. Und das hat er gegen Belgrad, habe ich das Spiel gesehen. Also ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen. Und alleine da hätte es schon zweistellig ausgehen können. Und Neymar war einfach überall, und was er da wieder gemacht hat, auch mit seinen Gegenspielern und so. Einfach krass. Und ja, wie gesagt, von dem kann man halt halten, was man will, aber fußballerisch ist er einfach einer der Besten auf jeden Fall. Und Tuchel kriegt das momentan sehr, sehr gut hin. Jetzt hat auch wieder Gigi Buffon gespielt. Die Torhüterfrage hat er auch, moderiert er ganz gut. Ja, die Stimmung in der Truppe ist gut. Mbappé, die Stars liefern, und ja, Mbappé jetzt ragt natürlich an diesem Wochenende ein bisschen hervor mit seinen 4 Toren. Da
Ja,
muss
der
man
sagt sich, Neymar macht 3, mache ich kurz 4.
halt. Ja. Ja, das ist schon krass. Und für Neymar ist es natürlich ein bisschen witzig, ne? Verlässt er Barcelona, um ja, aus dem Schatten von Messi zu treten, und jetzt ist er quasi im Schatten eines 19-Jährigen, wenn man so will. Aber das ist schon sehr, sehr gut, was da in Paris rumläuft. Muss man halt abwarten, wie die Champions League läuft, weil ja, die Liga werden sie sich holen, ohne
Genau,
Frage.
ja.
Und die Champions League ist halt ja, das
Da werden.
Nonplusultra.
Genau, da wird die Messe gelesen nachher.
Richtig,
Ja.
richtig.
Und ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Damit können wir diese Folge abschließen. Ja, war wieder sehr spannend und auch in der nächsten Woche wird es das. Da könnt ihr euch sicher sein. Wir bedanken uns natürlich für die zahlreichen Bewertungen in der letzten Woche und Rezensionen. Da haben wir uns wirklich sehr, sehr gefreut und ja, hat uns in die Charts nach oben katapultiert, bis auf Platz 6. Darüber sind wir sehr, sehr glücklich und sehr, sehr dankbar. Und damit auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die sich da wirklich beteiligt haben. Den Gewinner von ja, der Verlosung, die wir gemacht haben, die werden wir noch auf Instagram verkünden. Wirklich, es haben so viele teilgenommen und uns bewertet und wir sind sehr, sehr dankbar. Und jetzt gebe ich das Schlusswort ab an meinen netten Kollegen, der hier mit mir sitzt. Ja, es ist Mert.
Ich kann mich Stefans Worten nur anschließen. Das war sehr, sehr krass die Woche mit den Charts. Wir waren ja ganz oben, fast die Eins gekratzt sozusagen. Aber das, ja, bleibt das Ziel. Ich hoffe, ihr hört weiter rein, ihr bewertet uns weiterhin. Die, die es nicht gemacht haben, schreiben die Rezension.
Erzählt's euren Freunden,
Erzählt
Cousinen,
es
Cousins, Onkeln, Tanten.
es empfiehlt uns weiter, hört rein, und vielen, vielen Dank.
Und bis zur nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche.